Wer A hört, muss auch B hören. Augstein und Blome.
Kollege Augstein, herzlich willkommen zu unserem kleinen Podcast. Und heute habe ich Ihnen was mitgebracht zum Lesen. Annalena Baerbock, ihre neue Liebe nach dem Eheaus. Und dahinter kommt noch ein Satzzeichen. Das sieht aus, so haben wir das bei Bild immer genannt, wie ein leicht gebogenes Ausrufezeichen. Sie würden es vielleicht Fragezeichen nennen, aber ich sage, es ist ein leicht gebogenes Ausrufezeichen. Ihre neue Liebe nach dem Eheaus, Annalena Baerbock und der US-Außenminister. Wenn Sie das nicht überreißen, was das bedeutet, auch geopolitisch.
Aber Sie können einfach nicht, hallo Blome, Podcast, willkommen. Sie können einfach nicht davon lassen, das Bild gehen. Ich weiß nicht, ob viele Hörerinnen und Hörer wissen, dass der Kollege
Baerbock,
Blome...
Blinken, Bild, Beweis.
Vierfach B, B hoch 4, bekloppt.
Vitamin
Sie B. Waren, ich weiß schon, dass Sie sind schon im Kindergarten ausgesucht worden als künftiger als Bildmaterial. Man hat das gleich erkannt bei Ihnen schon in der Grundschule. Es war sozusagen das gehässige Grinsen, wenn jemand im Sportunterricht hingefallen ist, was Sie sozusagen prädestiniert hat für den Boulevardjournalismus.
Das hat man mir tatsächlich zu unserer Hochzeit gepoltert. Nikolaus kann nur lachen, wenn andere hinfallen. Das fand ich ziemlich hart. Das stimmt auch gar nicht. Ich kann auch so lachen.
Und deshalb fangen Sie jetzt hier damit an. Das ist doch nicht Ihr Ernst. Was soll das? Keine Ahnung. Nur weil die. Aber andererseits kann man.
Vor drei Wochen, so schreibt die Bunte. Ja. Vor drei Wochen, also jetzt, ich meine, das ist fast die FAZ unter dem Boulevardmagazin, möchte ich sagen. Vor drei Wochen verkündete die Außenministerin die Trennung von Ehemann Daniel Hohlefleisch. Jetzt schwärmt sie öffentlich von ihrem smarten US-Kollegen Anthony Blinken und postet innige Fotos. Gut, dann sind sie versucht, da reinzublättern und stellen fest, die innigen Fotos sind ausnahmslos von irgendwelchen offiziellen Terminen. Und trotzdem, das ist schon, also...
Aber wissen Sie noch, Rudolf Scharping mit der Gräfin Pilates oder so ähnlich ist sie, im Pool, die Fotos seiner Zeit, das war doch auch die Bunte, oder nicht?
Ja, aber die Fotos waren echt.
Daran erinnern sich jetzt tatsächlich viele Leute nicht mehr, daran erinnere ich mich ja kaum noch.
Und dann musste der Verteidigungsminister, der damalige, zurücktreten, weil er im Pool planschte, derweil seine Soldaten, ich glaube im Kosovo, ziemlich schwitzen mussten.
Ja, das war eine ganz, ganz, ganz große Geschichte, die Bunte damals hatte. Wie hieß nochmal das Trüffelschwein der Bunten, der Reporter, ohne Witz, der auch immer diese Interviews geführt hat, ein großer, ernsthaft jetzt mal ohne Sarkasmus aus, großer Reporterkollege, der immer die tollsten Interviews hatte. Ich habe den Namen jetzt vergessen, sehen Sie, Sick Transit.
Gloria Mundi.
Gloria Mundi.
Weiß ich nicht, aber also wie gesagt, das ist schon.
Okay, aber in jedem Fall ist es so. Was soll denn das? Es geht uns doch auch gar nichts an. Sie wissen doch, nachdem Frau Baerbock das Liebesaus mit ihrem Ehemann verkündet hat, waren die Medienspalten wieder voll von Artikeln von weiblichen KollegInnen, die praktisch gesagt haben, das Privatleben von Frau Baerbock geht niemanden etwas an. Diese starke, selbstbewusste Frau. Wir sollen uns damit nicht kümmern. So.
Machen Sie sich jetzt lustig, genau?
Ich mache mich über den Reflex lustig, dass sozusagen die KollegInnen sofort praktisch dieser KollegIn so beispringen mussten, weil irgendwie, keine Ahnung. Aber jetzt halt beide sind
also das Auswärtige
arbeitslos.
Amt, beide exakt, sind arbeitslos. Sie gehen ihrem Amtszeit Ende entgegen.
Gemeinsam in den
Sonnenuntergang. Der US-Außenminister und Frau Baerbock als Außenministerin der Ampelregierung, die auseinandergebrochen
ist. Ich finde, sie war eine wirklich bemerkenswert schlechte Außenministerin. Ich habe mir überlegt, auf dem Weg hierher, Außenminister, weil mein Vater hat früher immer zu mir gesagt, wenn du gar nicht mehr weißt, was du werden sollst, werd Opernregisseur, weil dafür muss man gar nichts können. Ich glaube, der zweite Job, für den man wirklich nichts können muss, ist deutscher Außenminister. Es gibt Länder, in denen der Außenminister ein wichtiger Posten ist. In Deutschland ist er es erkennbar nicht. Der größte Kleiderständer würde den Job noch genauso machen wie Frau Baerbock. Das meine ich jetzt gar nicht böse gegen Sie, ist auch nicht frauenfeindlich, weil den betrifft es genauso. Herr Maas war auch schon so eine Vollpfeife.
Wenn Sie weiter so schlimme Sachen sagen, kann ich Sie einfach nicht länger schützen, Augstein.
Vor was?
Naja, vor den Konsequenzen Ihrer Worte. Also, in der Tat, die Außenministerin ist nicht so vom Glück verfolgt, das kann man schon sagen. Vielleicht, wie gesagt, kommt jetzt das private Glück hinzu oder ersetzt das berufliche, denn da hatte sie wenig davon. Da bin ich Ihrer Meinung. Eine gute Ministerin war sie wahrscheinlich nicht. Aber eine stets Bemühte.
Okay,
das kann man immerhin sagen. Also, jetzt reden wir mal über was Ernstes. Wir reden jetzt mal bitte über Syrien.
Ja.
Vielleicht, die Außenministerin sollte auch da hinfahren, denn das jetzt mal ohne Witz, Scherz beiseite, Syrien ist natürlich eine wirklich faszinierende Wende aus dem Nichts, für uns Betrachter zumindest, und den BND wahrscheinlich wieder auch mal, der eigentlich sein Geld dafür kriegt, dass er sowas voraussieht, wenn da diktatorische Regime wie das von Herrn Assad implodieren, muss man ja sagen. Einfach verschwinden, werden einmal angetippt und zack sind sie weg. Und Herr Assad, der jetzt also sein Lebensabend in Moskau verbringen muss, der arme Kerl, der hat es natürlich verdient, dass er aus der Stadt und aus dem Land getrieben worden ist. Aber was geht jetzt, wie geht es jetzt weiter in Syrien? Wir sind beide wahrscheinlich keine großen Nahost-Experten oder Syrien-Experten. Und trotzdem beginnt hierzulande eine Debatte darum, ob stabile Verhältnisse in Syrien, so sie denn eintreten alsbald, dazu führen müssten, dass die Bürgerkriegsflüchtlinge, 1 Million an der Zahl, in Deutschland aus Syrien gekommen, wieder zurückgehen sollten.
Sehr schön. Daraus machen wir also zwei Themen. Wir machen einmal, was ist mit Syrien und was ist in Syrien? Und dann, was bedeutet das für Deutschland? Ich glaube, die Sachen kann man ziemlich gut voneinander trennen. Sie sagen jetzt vollkommen unvorbereitet. Stimmt, liegt aber daran, dass wir das nicht so richtig verfolgen. Im Nachhinein, wenn ich jetzt lese und recherchiere, also die Arbeit mache, für die ich ja hier auch von Ihnen fürstlich bezahlt werde, dann ist es so, dass es eben doch nicht so ganz unvorbereitet war. Denn offenbar hat ja Herr Assad sich nicht nur in der Vergangenheit schon als gewissenloser Mörder an seinem eigenen Volk erwiesen, sondern auch noch als schlechter Diktator. Er ist also nicht nur ein Diktator, sondern auch noch ein schlechter, denn er hatte sich versaut mit seinen Schutzmächten, den Russen und den Iranern, die beide offensichtlich schon seit geraumer Zeit mit ihm ungeduldig geworden waren, weil er sich so intransigent gezeigt hat bei der Behandlung zum Beispiel des Flüchtlingsproblems mit der Türkei. Das heißt also, und da sind wir dann auch schon mitten im Thema. Syrien ist ein Spielplatz, ein Schachbrett für viele, viele Mächte, die da alle mitmischen. Die wichtigsten sind die Russen, die Iraner und die Türken. Und weil Herr Erdogan die Geduld verloren hat mit Assad, weil Assad die Flüchtlinge nicht zurücknehmen wollte, Millionen von Syrern, die in der Türkei Zuflucht gesucht haben, hat er den Rebellen, die in Idlib, ja, im Nordsyrien, unter seiner Schutzherrschaft, also unter Erdogans Schutzherrschaft, bereits sozusagen sich ausgebreitet hatten, freie Hand gegeben und sie von alleine gelassen, damit sie sozusagen auf Damaskus marschieren.
Aber das erklärt ja nicht wirklich, warum das Regime komplett implodiert ist. Also die Frage ist doch, wenn man es aus der Ferne betrachtet, wollten die Russen und die Iraner Assad nicht mehr stützen oder konnten sie es nicht mehr? Und möglicherweise ist das der zweite Teil der sehr, sehr guten Nachricht, dass Wladimir Putin und das iranische Regime so geschwächt sind, oder ihre Helfershelferlein so geschwächt sind, dass sie so einen Diktator nicht mehr schützen können. Das müsste man dann ja gerade zu den Israelis, insbesondere mit Blick auf Hisbollah als verlängerten militärischen Arm der iranischen Regierung, des iranischen Regimes, dann ja echt zugute halten. Die haben Hisbollah so geschwächt, dass Assad fliehen musste.
Absolut, das ist, so habe ich das jetzt auch gelesen, ja, in den Magazinen.
Jetzt müssen Sie mal was Nettes über Israel sagen. Oder sogar noch schlimmer, was Nettes über Herrn Netanyahu.
Ich weiß gar nicht, ob das hier darum geht, dass ich irgendwas Nettes über irgendjemanden sage. Im Moment sind wir jetzt ja gerade dabei, hier den Versuch der Analyse zu machen. Ja, klar, so steht es in Foreign Affairs, so steht es in der New York Times. Da verlasse ich mich lieber auf, möchte ich sagen, angelsächsische Medien als auf deutsche. Meistens sind die einfach besser informiert und haben dort auch die klügeren und auch kühleren Köpfe sitzen. Sie haben recht. Israel hat die Hisbollah im Prinzip fast zerschlagen oder zumindest so geschwächt, dass von dort keine Hilfe mehr kam. Das heißt, der iranische Arm in dieser Gegend ist erlahmt. Ja, wenn Sie das als Fortschritt betrachten, ich bin da nicht so ganz sicher, weil es ist natürlich ein Fortschritt, dass ein Diktator weg ist, aber ich würde jetzt mit Ihnen wetten, und das mache ich nicht gerne, und ich finde das auch, ich will jetzt auch hier nicht zynisch sein und so, aber die Folterkeller, die jetzt gerade entleert wurden, werden demnächst mit irgendwelchen neuen Leuten gefüllt. Ja, die Folterknechte, die jetzt arbeitslos sind, dem wird man sagen, bleib mal da, wir zahlen auch deine Krankenversicherung weiter, weil wir brauchen dich, du verfügst über Skills, die haben wir gar nicht so ohne weiteres, aber die werden in 2 Monaten wieder gebraucht, wenn die neuen Herren ihre Gefangenen dort einsperren. Denn bisher lief das in diesen Ländern immer so und ich glaube, das wird hier auch so sein. Syrien wird das neue Libyen, ein Failed State, wo Warlords sich gegenseitig bekämpfen und Frauen und Kinder nicht zur Schule dürfen. Und weiß ich nicht, also ich finde es einen echten Grund zum Feiern, weiß ich nicht.
Also sagen wir mal so, das Land war ja schon aufgeteilt unter verschiedene Einflusszonen, also Sie haben eine erwähnt, Idlib im Norden, da kommen diese Rebellen oder was immer sie sind, Al-Qaida-Ableger, geläuterte Islamisten, was auch immer, her, die jetzt quasi Assad dann vertrieben haben und hatten da durchaus ein halbwegs funktionierendes Gemeinwesen hingestellt. Die Kurden haben das etwas Ähnliches in ihrem Gebiet, auch eher im Norden. Und dann gab es die Einflusszone von Herrn Assad und dann gibt es noch eine irgendwo in der Wüste, da ist wohl IS noch unterwegs. Also das Land ist schon so eine Art Kantongemeinde. Jetzt nicht gerade nach Schweizer Vorbild und Demokratie, aber das wird wahrscheinlich nie wieder ein Zentralstaat und vielleicht muss es das auch gar nicht. Vielleicht ist das ein durchaus stabiler Zustand, wie es jetzt hat, und ein Bürgerkrieg würde nur dadurch entstehen, dass eine der Gruppen sagt, jetzt hätten wir gern das Ganze. Das war aber bislang nicht der Fall. Selbst Assad hat nicht versucht, endgültig das ganze Land wieder unter Kontrolle zu bringen.
Gut, weil er das nicht konnte, weil er dafür zu schwach war.
Genau.
Und wenn die Russen ihm nicht vor ein paar Jahren geholfen hätten, dann wäre er ja schon weg gewesen. Damals war das für die Russen ein großer internationaler Sieg, dass sie dort ihren Puppendiktator an der Macht halten konnten. Jetzt sind sie halt auf die Ukraine so stark konzentriert, auch mit ihren Mitteln, dass sie das eben nicht mehr leisten konnten. Deshalb ist es in der Tat auch eine Niederlage für Russland. Ich kann nur die Freude sozusagen der Leute hier in den Medien eben nicht so ganz nachvollziehen, denn, aber das ist natürlich jetzt ein interessantes Thema. Ich meine, das ist auch das, was viele Kommentatoren, Menschen wie mir vorwerfen, dass sie sagen, du schätzt die Ruhe des Friedhofs in der Diktatur sozusagen mehr als die Unordnung, die danach kommt. Das ist irgendwie zynisch, weil man sollte das nicht gegeneinander aufwiegen. Tatsache ist aber, dass es in all diesen Ländern, wo diese Regime gestürzt sind, nicht gelungen ist, irgendwie halbwegs stabile Verhältnisse mit halbwegs menschenwürdigen Lebensbedingungen herzustellen. Das ist einfach eine Tatsache. Insofern ist diese Selbstüberschätzung des Westens, ja, wir etablieren da feste Institutionen, gar am Ende Demokratie, Mädchen gehen zum Sportunterricht und dürfen auch am Schwimmunterricht teilnehmen und so. Das ist einfach...
Ich glaube, man muss es immer wieder versuchen, aber ich glaube zugleich, dass der Westen, sowohl die Amerikaner als auch die Europäer, in Syrien das gar nicht unternehmen werden.
Und die Zeiten sind vorbei.
Möglicherweise sind die Zeiten vorbei.
Nation Building.
Vielleicht ist es eine kluge Bescheidung, vielleicht ist es eine feige Selbstbescheidung. Und man müsste es eigentlich versuchen, aber es wird dann trotzdem nicht unternommen. Vielleicht sind die Lehren aus der Vergangenheit so negativ und die Erfahrung, dass man es bleiben lässt. Aber eines, und jetzt müssen wir es dann doch mal nach Deutschland holen, das ist ja das eigentliche Thema. Nehmen wir mal an, es stabilisiert sich auf einem halbwegs auskömmlichen Niveau. Dann müsste man natürlich mal jetzt schon im Zweifel anfangen, darüber zu reden, was mit Bürgerkriegsflüchtlingen ist, die vor einem Terrorregime geflohen sind und vor einem Bürgerkrieg. Wenn der Bürgerkrieg nicht mehr ist und wenn der Terrorfürst, Herr Assad, geflohen ist. Also wenn die beiden Fluchtgründe und Schutzgründe entfallen sind.
Ja, das gilt ja nicht nur für die Flüchtlinge, die den Schutzstatus haben, eben als Flüchtlinge, als Kriegsflüchtlinge. Es gilt sogar für die Asylbewerber, die erfolgreichen Asylantrag hier haben. Denn wenn der Asylgrund wegfällt, dann fällt sozusagen auch das weg. Das müsste alles neu aufgerollt werden. Ja, viel Spaß dabei. Ich habe gelesen, ein sehr spannendes Interview mit einem Professor für öffentliches Recht, der genau danach gefragt wurde, der gesagt hat, ja, das ist theoretisch ist das alles so. Ihr habt ja schon vollkommen recht. Und so praktisch, das ist jetzt nur praktisch, ja, also im echten Leben wird das nicht funktionieren, denn das sind Hunderttausende von Leuten. Wir müssen diese ganzen Fälle wieder aufrollen. Und dann bricht hier das gesamte Asylsystem, das gesamte Migrantenverwaltungssystem und übrigens auch das Justizsystem zusammen, weil die dann alle klagen können. Und das ist natürlich, ich weiß, passt nicht so in ihr Bild und so von der Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist aber scheiß kompliziert, lieber Blume.
Ja, aber Sie sagen ja jetzt in Wahrheit, das Asylsystem ist damit klargekommen, über die Jahre ungefähr 1 Million syrische Asylsuchende durch ein Verfahren zu ziehen, an dessen Ende diese Menschen zum überwiegenden Teil sogenannten subsidiären Schutz, also eine eher untere, niederschwellige Schutzkategorie bekommen haben. Dazu war das System noch in der Lage. Jetzt den Umkehrschub, immer vorausgesetzt, die Verhältnisse vor Ort wären so, dass man das aus Fairness und moralisch vertretbar machen könnte, also bei stabilen Verhältnissen. Der Umkehrschub, den kriegt das System dann nicht hin. Das leuchtet mir überhaupt nicht ein. Warum sollte das System, das aufnehmen kann, nicht auch in der Lage sein, wieder zurückzuführen?
Warum? Jetzt mal ohne Witz, jetzt mal ganz kurz mal Sarkasmus und Polemik weg, weil Sie sind ja nicht bei der AfD und ich auch nicht und ich bin auch nicht beim BSW und wir müssen diese hier nicht als polemisches Scheingefecht kämpfen, sondern wir können ja mal versuchen, Zuhörerinnen und Zuhörern, die sich wirklich interessieren dafür, wie sieht das jetzt aus, mal versuchen zu erklären, was eigentlich das Problem ist. Jetzt nochmal, warum leuchtet Ihnen das nicht ein, dass wenn Sie eine Einzelperson haben, die hier Anträge gestellt hat und das ist schon ein paar Jahre her und andere sind danach gekommen, Tausende, Hunderttausende, Zehntausende und die sollen jetzt alle auf einen Schlag rückabgewickelt werden unter Maßgabe der Einzelfallprüfung, weil jeder Mensch hat seine eigene Würde. Da leuchtet Ihnen nicht ein, dass das unter Umständen nicht geht? Mir also, leuchtet das ehrlich gesagt total
ein. Das Problem liegt in dem Wort auf einen Schlag. Nein, an einem Tag wird das nicht glücken. Ja, da sind wir uns einig. Also jetzt Polemik aus. Das System wird es langsam tun. Möglicherweise ist es aber gar nicht so ungewöhnlich, wie Sie das jetzt glauben oder behaupten. Denn der Schutz, insbesondere dieser subsidiäre Schutz, wird ja befristet gewährt. Das heißt, da steht sowieso bei jedem Einzelnen mutmaßlich in absehbarer Zeit am Ende der Befristung eine neuerliche Prüfung an, die, wenn Herr Assad noch da wäre und der Bürgerkrieg noch laufen würde, natürlich zu seinen Gunsten im Sinne von du kannst bleiben, sie haben weiterhin Schutz verdient, ausgegangen wäre. So, jetzt haben sich die Verhältnisse verändert, also muss diese Prüfung möglicherweise zu einem anderen Ergebnis führen. Stattfinden muss sie in jedem Fall.
Ja, aber dann ist der Flüchtlingsschutz ist dann weg, aber dann kriegt er halt den Schutz vor der Abschiebung. Mann,
warum?
Blume. Ganz kurz.
Warum?
Pass auf. Sie und ich bitte Sie darum. Lass uns einmal nochmal zurückgehen an den Anfang des Themas, ja, und sagen, als allererstes, als die Nachrichten aus Syrien kamen, was ist passiert? Das war wirklich das allererste, da konnte man die Uhr danach stellen. Ist das Leute wie Jens Spahn gesagt haben, den ich übrigens inzwischen auch echt für eine zwielichtige Figur halte, muss ich mal sagen, bei diesen Themen, bei den Themen zumindest, weil er einfach ein gnadenloser Rechtspopulist ist in Wahrheit. Der hat dann gesagt, es ist so eine super Gelegenheit, die kriegen jetzt alle einen Tausi auf die Hand und dann ab nach Hause mit denen. Das ist reiner ausländerfeindlicher Wahlkampf, der soll nur der AfD das Wasser von den Mühlen leiten. Das war die erste Reaktion. Warum? Nein. Jetzt machen Sie nicht so komische Zeichen mit Ihren Händen. Was ist los mit Ihnen? Haben Sie Krämpfe oder was?
Nein. Krämpfe habe ich, ja.
Nein. Es ist wichtig. Warum ist das die erste Reaktion? Warum ist nicht die erste Reaktion? Wir brauchen Leute, wir brauchen Migranten, 400.000 im Jahr. Diese Leute sind schon seit ein paar Jahren hier. Lasst uns dafür sorgen, dass die sich hier vollständig integrieren und nicht, lasst uns bloß gucken, wie wir sie alle schnell wieder loswerden.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct, entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retail-Börse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Also ich finde, sie unterschieben jetzt Jens Spahn irgendwas Unmoralisches. Das mit den 1.000 Euro ist übrigens gängige Praxis. Es gibt Programme des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge zur, wie soll man sagen, Anreizsetzung für Rückkehrer. Also das ist jetzt überhaupt nichts Ungewöhnliches oder Zynisches. Und sie haben es jetzt Tausi genannt. Es gibt solche Programme. Punkt. Zweitens, war er zu schnell damit? Ach ja, das können wir uns jetzt darüber streiten, ob das geschmacklos ist, es gleich am Montag zu machen, wenn am Samstag so ungefähr das Regime vertrieben wird. Er ist gefragt worden in einem Interview, noch dazu in einem von NTV, also meinem Sender, und er hat geantwortet. Und ich finde, es ist vollkommen berechtigt, in dem Augenblick, wo das passiert, sich das zu fragen, was sich alle Syrer im Land, in Deutschland, vielleicht auch in der ganzen Welt fragen, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für meine Familie, für uns, wenn Assad weg ist? Also in jeder syrischen Familie würde ich wetten, geht jetzt die Debatte los, sollen wir zurückgehen, sollen wir bleiben, können wir überhaupt zurückgehen, ist noch irgendetwas da, lebt die Familie noch und so weiter und so fort. Und dieselbe Frage, was bedeutet das für uns? Darf sich doch die schutzgewährende Gesellschaft, die Deutsche, die in Deutschland, auch stellen?
Ja, vollkommen richtig. Ich bin komplett Ihrer Meinung. Sie haben ja recht. Nur dieser instinktive Impuls, so jetzt ist die Gelegenheit, die Leute wieder loszuwerden. Das ist so, als gäbe es so einen Druck. Eigentlich wollen wir die hier gar nicht haben und jetzt können sie so weg. Das verstehe ich nicht. Und das meine ich jetzt ohne Polemik. Ich verstehe es deshalb nicht, weil, ich sage nochmal, wir brauchen Leute. Und das sage ich nicht als rot-grüner Multikulti-Hansel, der war ich nie. Ja, das war nie meine Idee. Ich glaube immer, dass Integration und Migration echt anstrengende Sachen sind für beide Seiten. Aber egal, welchen Wirtschaftsmenschen Sie fragen, jetzt hat gerade wieder die Chefin des Sachverständigenrates der Bundesregierung, also das ist eine, die wird dafür bezahlt, die hat das studiert. Oder neulich Bertelsmann-Stiftung. Das ist eine der größten Stiftungen, die wir überhaupt haben im Land. Das heißt, kluge Leute, die echt Ahnung haben, sagen, wir brauchen Hunderttausende von Migranten jedes Jahr netto, um hier den Laden am Laufen zu halten. Das heißt, sie haben jetzt hier Leute, selbst wenn die jetzt noch nicht voll integriert sind, die haben hier schon angefangen, die wissen irgendwie, was eine rote Ampel bedeutet. Die haben vielleicht angefangen, Deutsch zu lernen. Die haben sich angefangen zu beschäftigen mit unserem Schulsystem, mit unserem Verwaltungssystem. Und dann wollen sie jetzt, das Erste, was ihnen einfällt, ist, wie werde ich die wieder los? Warum? Das müssen Sie mal erklären.
Zwei Antworten. Ja, Sie müssen mir die Gelegenheit geben, zu antworten.
Jetzt der Kollege Blume.
Ja, es gibt zwei Antworten darauf. Zum einen, und das dürfte Jens Spahn angetrieben haben, muss, glaube ich, das Asylsystem neue Glaubwürdigkeit bei vielen im Publikum, bei vielen Wählern und Bürgern erwerben. Weil das System die Glaubwürdigkeit deshalb verloren hat, weil zwar fast niemand Asyl nach Artikel 16 Grundgesetz bekommt, aber wenn Sie Deutschland erreichen, ein Asylverfahren beginnen können, Sie in 9 von 10 Fällen bleiben können, ganz egal, wie das Verfahren ausgegangen ist. Darüber hat, glaube ich, das Asylsystem in Deutschland erheblich an Vertrauen und an Glaubwürdigkeit verloren, weil es ausschaut wie Kontrollverlust. Jetzt wäre die Gelegenheit zu zeigen, doch, das System funktioniert. Langsam, aber immerhin, es funktioniert, wenn es darum geht zu sagen, wir haben euch aufgenommen in dieses System, weil ihr Schutz brauchtet. Diese Gründe, weshalb wir euch den Schutz gewährt haben, die gibt es nicht mehr. Moment. Und jetzt muss das System zeigen, dass es dieses Ding verarbeiten kann. Genau. Ich komme auf den zweiten Punkt gleich.
Nein, ich muss aber jetzt was sagen, weil es geht doch, das ist doch vollkommen irrelevant. Merken Sie das? Das ist so, Sie reden so, als wären Sie in einer Nervenheilanstalt und würden mit einer Tafel reden, auf der sie so unleserliche Zeichen malen. Das ist doch vollkommen, es ist doch völlig egal. Wir leben doch in der Wirklichkeit unserer Gegenwart und nicht in den Paragraphen von irgendwelchen Gesetzen. Ist doch scheißegal, was Sie da gerade gesagt haben. Wichtig ist doch, wir brauchen Menschen, die haben wir jetzt hier, so. Die haben bereits angefangen, sich zu integrieren. Warum wollen Sie die loswerden?
Schön, dass Sie es nochmal gesagt haben. Nee, schön, dass Sie es auch nochmal gefragt haben, kann ich jetzt also meine zweite Antwort, von denen ich den ersten Teil angekündigt und vollzogen habe, jetzt vollziehen. Zweiter Teil. Achtung. Der Bundeskanzler sagte im Sommer auf die Frage, darf sich Deutschland seine Zuwanderer aussuchen, seine Einwanderer, sagte, darf ein Land wie Deutschland seine Zuwanderer sich aussuchen? Ja, sagte der Bundeskanzler. Das darf es. Und vielleicht hängt es damit zusammen, dass natürlich mehrere hunderttausend, 400.000 sind es in Wahrheit gar nicht, aber egal, mehrere hunderttausend Menschen, Fachkräfte pro Jahr dringend gebraucht würden, um trotz hoher Arbeitslosigkeit die Lücken, die es gibt oder die sich demnächst abzeichnen werden, zu füllen. Einziger Haken, die Kriegsflüchtlinge, die Bürgerkriegsflüchtlinge, die aus Syrien, aber auch aus anderen Ländern sind, aus anderen arabischen Ländern, sind nicht gut ausgebildet, sind keine Fachkräfte. Sie kommen, weil sie Deutschland als Fluchtland wahrnehmen und nicht als Einwanderungsland. Ein Einwanderungsland würde jetzt sagen, okay, wir haben euch hier, wir haben euch Schutz gewährt, viele von euch sind toll integriert, vom Zahnarzt bis zum Pizzabäcker und wir möchten bitte, bitte, dass ihr bleibt. Und die anderen, die sich nicht integriert haben, die vielleicht auch erst gerade gekommen sind, denen sagen wir, bitte geht. Das wäre das ein Einwanderungsland. Wir wollen ein Einwanderungsland sein. Ein Einwanderungsland sucht sich seine Leute aus.
So verrückt. Es ist echt, ich weiß jetzt auch nicht, ich kenne sie ja schon lange und ich glaube auch nicht, dass sie böswillig sind bei solchen Themen, weil dafür, das ist gar nicht
mein
Charakter, das meine ich ernst. Ja, ich verstehe es schon. Bei Jens Spahn bin ich mir nicht so sicher, aber egal. Nur, es ist so komisch, warum muss ich Ihnen das denn sagen? Ich dachte, ich bin hier der linke Träumer und Sie sind so der liberale Realist. In der Wirklichkeit ist es aber so, dass diese ausgebildeten Einwanderer, die ein deutsches Diplom haben, fließend Deutsch sprechen, aber aus Indien kommen und sich hier sofort irgendwie so in Mümmelmannsberg irgendwie so integrieren und gute Freunde haben. Die gibt es halt nicht. Das funktioniert eben so nicht. Sie wissen, wie erbärmlich wenig von diesen Leuten nach Deutschland kommen. Übrigens auch deshalb, weil Deutschland im Ausland den Ruf eines ausländerfeindlichen Landes hat. Das ist Ihnen auch klar. Viele von denen, wenn sie sich das nämlich wirklich aussuchen können, dann informieren sie sich im Internet und sehen, oh, als Ausländer in Deutschland gar nicht so lustig. Da gehe ich lieber nach Kanada, weil da kann ich irgendwie auch Polizist werden, wenn ich einen Turban trage. Ist übrigens so. Wäre in Deutschland vermutlich nicht möglich. Sie könnten in Deutschland als Sikh gar nicht Polizist werden, weil sie das mit dem Turban nicht hinkriegen. Seitenthema. Worauf ich hinaus will, ist, in der Realität, als kluge Gesellschaft, müsste man sagen, ja, die sind nicht perfekt. Die können gar nicht so richtig Deutsch. Die haben übrigens auch eine andere Religion. Die haben auch ein anderes Geschlechterverständnis. Aber weißt du was? Im Lauf der Zeit und der Jahre kommt das schon hin. Und man sieht ja auch, dass es stimmt. Denn ich sag nochmal, bei den Syrern, die 2015 gekommen sind, ist inzwischen die Beschäftigungsquote fast genauso hoch wie bei Bio-Deutschen. Das heißt, es dauert halt Zeit. Wenn sie sich die Zeit nicht nehmen wollen, werden sie das Migrationsproblem in Deutschland nicht lösen. Dazu müssten sie jetzt mal was sagen.
Ich glaube, ich würde versuchen, die richtigen Leute zu bekommen, die das Land für richtig hält und den anderen Schutz gewähren, solange wie es braucht und das beenden, wenn es eben sich die Lage verändert. So einfach ist das schon. Warum müssen wir denn jetzt all unsere Kraft, sehr viel Geld da reinstecken, Leute, die eigentlich nur aus einem bestimmten Grund gekommen sind, der nunmehr entfallen ist, trotzdem im Land zu halten und irgendwie mühsam eine Erklärung finden, warum wir das tun. Warum können wir nicht mehr tun, um die Leute hier reinzuholen, die wir gerne hätten? Warum können wir nicht versuchen, so zu werden wie Kanada? Also meinetwegen, um ihr Beispiel zu bringen, ihr Beispiel zu bleiben. Warum erlauben wir nicht also indischen Turbanträgern in Deutschland Polizist zu werden, wenn das deutsche Gesetz sie daran hindert? Dann ändern wir eben dieses Gesetz. Ist doch viel besser, als jetzt 8 Jahre lang. Sie haben es ja gerade selber gesagt, 8 Jahre lang darauf zu warten, dass sich jemand so weit integriert, dass er einen simplen Job machen kann.
Werbung.
Ihr wisst, Trading ist kein Spiel, sondern Handwerk. Wer aktiv handelt, braucht Kontrolle, direkten Marktzugang und eine Infrastruktur, die präzise Entscheidungen unterstützt. Genau das bietet mir die Trading-App TradeGate Direct. Entwickelt von Börsenprofis für erfahrene Trader und Privatanleger, die regelmäßig aktiv sind. Was mir gefällt, Orders laufen direkt über die TradeGate BSX, Europas liquideste Retailbörse, voll reguliert und ohne Umwege. Das bedeutet hohe Transparenz in der Preisbildung und enge Spreads. Die App ist auf Performance ausgelegt. Lange Handelszeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Intelligente Ordnertypen und ausführliche Performance-Reports helfen, Trades gezielt zu steuern. Und ja, ihr bezahlt 0 Euro pro Trade. Depot, Kontoführung und Handel sind dauerhaft kostenfrei. Es können natürlich wie überall marktübliche Spreads anfallen. Hinter der App steht über 30 Jahre Börsenexpertise. Kein Startup, sondern die TradeGate AG mit Vollbanklizenz in Berlin. Wenn du öfters tradest und Wert auf saubere Ausführungen legst, probier TradeGate Direct. Depot in unter 10 Minuten eröffnen und sofort handeln. Den Link findest du in den Shownotes. www.tradegate.direct.
Okay, super. Jetzt finde ich gut, dass wir an dem Punkt sind. Ich bin komplett Ihrer Meinung. Fände ich auch. Das funktioniert aber erkennbar nicht. Und es funktioniert aus vielen Gründen nicht. Einer der wichtigsten ist die Sprache. Die Leute, die hochqualifiziert sind und von woanders herkommen, haben gar keinen Bock, Deutsch zu lernen. Und wenn sie dann im Wettbewerb stehen, als Einwanderungsland, mit Kanada, mit den Vereinigten Staaten, mit Australien und Neuseeland, dann haben sie leider echt die Arschkarte gezogen. Dafür sind wir als Deutsche nicht interessant genug. Wir können das auch mal ganz anders sagen. Wir kriegen halt nur die Einwanderer zweiter Klasse. Wir können das jetzt mal voll auf den Punkt bringen. Die Leute sozusagen, die nach Kanada gehen und da irgendwie eine berufliche Laufbahn aufbauen, die wollen hier gar nicht herkommen. Und wir brauchen aber trotzdem Menschen. Also müssen wir die Menschen halt nehmen und sie uns dann erziehen und bilden und so. kostet Geld, dauert lange, ist anstrengend und so. Ja, Pech gehabt, liebes Deutschland, wenn ihr halt nicht attraktiv genug seid für die wirklich interessanten Migranten, die eben lieber woanders hingehen. Das ist doch die Antwort, das wissen Sie auch. Weil sonst wird es ja funktionieren,
Blume. Es ist die Antwort ceteris paribus. Es ist die Antwort, wenn sie nichts an den Rahmenbedingungen verändern, dann müsste man sich möglicherweise so verhalten. Aber, und jetzt zitiere ich ein einziges Mal die FDP mit ihrem Wahlslogan, alles lässt sich ändern. Warum denn nicht? Und was Sie scheuen, glaube ich, ohne Ihnen was Böses unterstellen zu wollen, Sie scheuen den Vorgang des Wählens. Sie scheuen den Vorgang, dass eine Behörde, eine Politik, eine Regierung, keine Ahnung, hingehen muss und sagen muss, lieber syrischer Arzt, lieber syrischer Gebäudepfleger, was immer, bitte, bitte bleib. Und den anderen, die Sie ausgewählt haben, denen Sie sagen müssten, Leute, das wird hier nichts, der Grund ist weg, weshalb ihr gekommen seid, bitte geht zurück. Das ist ein Vorgang des Auswählens. Das ist brutal. Sie entscheiden über Lebensläufe. Und das scheuen sie. Das scheuen die Grünen, das scheut die CDU auf eine Art. Das ist alles Geschwätz vom Einwanderungsland. Das nervt mich am allermeisten. Wir wollen unbedingt ein Einwanderungsland sein. Aus ökonomischen Gründen müssen wir es sogar sein. Und wir scheuen uns vor dem elementarsten Vorgang, den ein Einwanderungsland vornimmt, nämlich zu wählen.
Ich bin auch dafür zu wählen, aber wenn die Leute mal hier sind...
Das habe ich sehr, sehr gut gesagt.
Das haben Sie gut gesagt. Ich bin aber übrigens auch Ihrer Meinung. Weil ich finde das ja auch alles, ist ja auch gar kein lustiges Thema. Es ist ein ernstes, schwieriges Thema, wo es wirklich um sehr, sehr viel geht. Es geht um die Lebensläufe dieser Menschen. Es geht sozusagen auch um die Zukunft dieses Landes. Da steht ja echt eine Menge auf dem Spiel. Und alles, was Sie gesagt haben, finde ich total richtig. Und ich gebe Ihnen recht. Ich glaube nur, es funktioniert im praktischen Leben nicht, wenn diese Menschen dann schon hier sind. Und komischerweise funktioniert es auch ganz, ganz schlecht bei der Auswahl. Aber egal, ich finde, wir sollten zu einem anderen Thema kommen, weil eigentlich ist ja ganz schön, dass wir beide bei diesem Thema gar nicht so weit auseinander.
Ich möchte das aber noch mal ganz kurz nutzen für eine Werbeeinblendung. Der Satz, Deutschland ist ein Einwanderungsland, hat dieses Land, das kein Einwanderungsland ist, sondern ein Fluchtland ist, auf die falsche Piste geführt. Es ist eine falsche Wahrheit. Und überraschenderweise kommt ein Buch raus demnächst. Oh, das Gott. Den Titel trägt.
Ja,
falsche
Buch,
Wahrheit.
Das Buch kommt von dem Kollegen Blume, er hat das geschrieben. Es wird sicherlich, weite Teile der deutschen Geschichte werden neu geschrieben werden müssen, wenn dieses Buch erschienen ist.
Dazu kommen wir auch noch.
Dazu kommen wir noch. Was ist eine Fährte, die wir jetzt schon mal legen. Aber lassen Sie uns ganz kurz mal nach New York gehen. Luigi Mangione, ja, der Name ist inzwischen bekannt. Neues Thema jetzt, ja. Luigi Mangione, ein Mensch, von dem wir vorher nichts wussten, den jetzt in Amerika, glaube ich, jeder Mensch kennt und weltweit auch immer mehr, hat in New York, mitten in Manhattan, vor einem Hotel, den nicht Chef, CEO, keine Ahnung, einer der größten amerikanischen Versicherungsfirma erschossen. Auf den drei Kugeln, mit denen er den Mann erschossen hat, stand Delay, Deny, Depose. Also so viel wie verzögern, verleugnen und ich weiß nicht, verlegen, verschieben und so. Weil die amerikanischen Versicherungen ihre Leute, ihre Klienten hängen lassen. Und der Mann hat sich dagegen gewehrt und er ist jetzt...
Berüchtigt sind dafür, systematisch Anträge auf Erstattungen abzulehnen, um die Kosten zu senken.
Und er ist ein öffentlicher Held. Das ist schon eine krasse Geschichte, sonst würden wir es jetzt hier auch nicht machen. Es ist schon extrem.
Vielleicht sollten Sie nochmal dazu sagen, dass der Täter ist jetzt der Held. Der das Täter. Ist ja das Krasse.
Ja, der Mann, der den erschossen hat. Er ist ein Held, weil er Widerstand geleistet hat gegen ein System, was den Leuten dort offenbar in einer Art und Weise auf die Nerven geht und sie unterdrückt und wütend macht, dass er ein Held ist. Und zwar jetzt nicht nur in den Wahnsinnsecken von Twitter oder X oder so, sondern zwar schon jetzt auch im Internet, aber das ist halt nun mal der Ort, wo sich heute Öffentlichkeit abspielt. Schon ist wirklich bemerkenswert, ist krass.
Aber wird er gefeiert? Also er wird gefeiert, aber wird er jetzt gefeiert, wenn man so will, aus einem materiellen Grund, weil man sagt, wow, da steht einer gegen das System auf, so wie früher Robin Hood gegen das System aufgestanden ist? Oder wird er aus so einem popkulturellen Wahnsinnsschwachsinn gefeiert? Ich glaube nämlich Letzteres. Ich glaube, es ist einfach, die Leute finden das cool, sie haben die Tat längst abstrahiert. Und aus dem Mann und seinem Lächeln, das irgendeine Kamera aufgefangen hat in dem Straßenbild, machen sie ein Meme.
Ja, ich glaube, das sollte man trennen. Also sicherlich spielt das eine Rolle, weil er sieht da offensichtlich sehr gut aus und er ist charmant, er ist jung, er ist übrigens selber, war er auf einer Elite-Universität und man weiß jetzt ja schon wieder alles über ihn. Er
hat sehr, sehr reiche Eltern.
Und hat reiche Eltern, also als er eignet sich sozusagen als Projektionsfläche für ganz viele verschiedene Sachen. Trotzdem scheint es mir aber so zu sein, oder so wird es jedenfalls interpretiert, dass dahinter der Sympathie für ihn noch deutlich mehr steckt als nur so eine moralische Aberration so des Internets. Sondern Leute, die sich auskennen im Gesundheitssystem, sagen, ja gut, das ist halt nur eine Frage der Zeit gewesen, wann irgendeinem echt hier die Hutschnur reißt, weil dieses System für ein so entwickeltes Land wie Amerika einfach total unwürdig ist und menschenfeindlich ist und widerwärtig ist.
Also das finde ich jetzt ganz schon an Rechtfertigung und das kann es ja nicht geben.
Doch, natürlich, naja, aber das müssen Sie doch, das ist jetzt komisch, ganz lustig, wie hier die unterschiedlichen Charaktere von Ihnen und mir, Sie sagen, das kann es nicht geben. Das ist ein bisschen so wie vorhin mit dem Asyl- und Migrationsthema, das darf doch so nicht sein. Es ist aber so, die Leute nehmen es so wahr und zwar in einer solchen Masse, dass sie sich damit irgendwie auseinandersetzen müssen. Die Leute sind von diesem System offenbar zutiefst verunsichert und wie sagt man, abgestoßen.
Gut, also das System funktioniert da nicht gut. Witzigerweise haben sie in Mehrheit die Amerikaner gerade den Mann gewählt, der es eher kaputt machen wird, was noch davon existiert vom Gesundheitssystem in Amerika, als dass er es ausweiten wird. Gut, das ist dann deren Problem, muss man sagen. Aber dass ich einen Mord gut finde, einen kaltblütigen Mord, vorbereitet hintertücks, alles Mögliche. Also einen kaltblütigen Mord gut finde, weil meine Krankenkasse mich schlecht behandelt. Das in der Tat verstört mich.
Nein, aber es zeigt ja, wie
es und das auch noch öffentlich zelebriere.
Ja.
Also geheime, wenn man sagen, Schadenfreude, vielleicht im stillen Kämmerlein, das mag es immer schon mal gegeben haben. Aber dass sich jemand öffentlich hinstellt und sagt, wow, das hast du klasse gemacht. Ja, ich finde nämlich, dass meine Krankenkasse mir meinen Eckzahn noch mal heile machen müsste.
Na gut, das ist jetzt vorsichtig. Vorsichtig, Sie und ich irgendwie in diesem Land sollten über solche Sachen tatsächlich keine Witze machen. Denn da geht es ja nicht nur um den Eckzahn, sondern es sterben in Amerika jedes Jahr annähernd 70.000 Leute wegen solcher Behandlungen. Gibt es jedenfalls Studien, habe ich gelesen, keine Ahnung, ja, dass die von den Versicherungen zurückgehalten wurden. Und die nicht sterben, landen einfach teilweise auf der Straße, weil sie sozusagen Behandlungen ja bereits angefangen haben, diese also Rechnungen, die sie bezahlen müssen, die Versicherung dann einfach plötzlich nicht einspringt und dann müssen sie Haus und Hof verkaufen, um quasi nicht im Schuldenturm zu landen. Aber hier geht es für mich um was anderes. Hier geht es um den Totalverlust in das System, in das demokratische System, in das mediale System, also in das Korrektursystem. Wir würden doch hier bei uns sagen, solche Missstände müssen von der Politik und von den Medien irgendwie bearbeitet und behoben werden. Und das funktioniert in Amerika offensichtlich nicht. Und die Leute haben null Vertrauen, dass es funktioniert. Und deshalb jubeln sie dann so einem Attentäter zu. Im Prinzip ist das ist eigentlich wie ein Terrorismus. Die RAF wäre froh gewesen seinerzeit, wenn sie so viel öffentlichen Zuspruch bekommen hätte.
Naja, Augstein, ob Sie es wollen oder nicht, jetzt haben Sie uns ein Stück weit zurückgeführt an das erste Thema, wo es ja auch um das Vertrauen ins System ging.
Mit Frau Baerbock und ihrem neuen...
Das war das allererste Thema, das lief quasi außer Konkurrenz. Übrigens, auf der Coverseite der Bunden ist auch noch der schöne Satz, mein Patchwork-Glück mit 7 Kindern von 3 Frauen. Der bezieht sich aber nicht auf Frau Baerbock, ich sag's nur.
3 Kinder von 7 Frauen?
Okay, nein, 7 Kinder von 3 Frauen, ja, Mama Mia. Also nochmal zurück, Augstein, das ist ja witzig. Vertrauen ins System, rufen Sie auf. Kann ich nur sagen, kommen wir also zurück an den Anfang unseres kleinen heutigen Gespräches. Vertrauen, und ich meine jetzt nicht Annalena Baerbock und ihre Liebschaft oder Nicht-Liebschaft. Vertrauen ins System, nämlich in diesem Fall ins Asylsystem, darüber hatten wir gesprochen. Ja, man könnte sagen, wenn das nicht langsam wiederhergestellt wird, wie Sie ja meinen, in den USA beim Gesundheitssystem nicht gelingt, beziehungsweise nie mehr gelingen wird, dann gibt es hier auch bald Tote. Könnte schon sein. Also ich will das ja überhaupt nicht an die Wand malen und überhaupt auch nicht rechtfertigen, in keinster Weise. Aber Vertrauen ins System hält die Gesellschaft zusammen.
Au, Backeblume. Ich glaube, Sie und ich, wir machen mal ein kleines Abendseminar Systemtheorie à la Niklas Luhmann. Ja. Bis nächste Woche. Tschüss.
Nikolaus Luhmann heißt er doch.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.